Massiv.
Kreativ.
Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Ich begrüße sehr herzlich zu Massiv Kreativ Rolf Kellner. Hallo Rolf.
Hallo.
Rolf, du bist Architekt und Stadtplaner, Geschäftsführer des Hamburger Planungsbüros Übernormal Null und auch des Netzwerks Kunst, Bauen, Stadtentwicklung. Du initiierst und realisierst außerdem viele Kulturprojekte, ebenfalls im Kontext der Stadtentwicklung. Und bei allen Vorhaben ist dir auch wichtig, die Bevölkerung, die Communities frühzeitig einzubeziehen. Und ich möchte mit dir heute über Impulse sprechen, wie Kreativschaffende wie du sich in der Stadtentwicklung engagieren und sich dort einbringen und welche besonderen Methoden und Denkweisen dabei zum Einsatz kommen, beziehungsweise die du eben auch speziell bei deinen Projekten nutzt. Erstmal so ein bisschen zum Warmwerden und als Einstiegsfrage, was macht für dich eine lebenswerte Stadt aus?
Ja, die lebenswerte Stadt. Früher habe ich immer sehr von der Kultur gedacht und heute denke ich, spätestens seit meiner Beschäftigung mit den ärmeren Stadtteilen und ärmeren Stadtquartieren, ich bin eigentlich als Stadtreparaturbetrieb unterwegs, denke ich auch diese sozioökonomischen Zusammenhänge ganz stark. Und deshalb war diese ungesunde Stadtentwicklung, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die uns auch jetzt so in der Pandemie ein bisschen aufgezeigt worden ist, die monofunktionale Shoppingstadt, die segregierte Stadt, die unterteilte Stadt, das war ja schon die ganze Zeit irgendwie vielen Fachleuten klar. Und dass es jetzt so durch die Pandemie beschleunigt wird und sichtbar wird, was eine lebendige Stadt sein muss. Sie muss vor allen Dingen in der Krise auch funktionieren. Die kurzen Wege müssen funktionieren. Wenn man im Homeoffice zu Hause am Stadtrand sitzt, dann vermisst man Dinge, die man in der inneren Stadt und in lebendigen Quartieren ganz selbstverständlich sieht. Eine lebendige Stadt ist für mich die Stadt der kurzen Wege, die 15-Minuten-Stadt, dass man sein Leben ohne Auto organisieren kann. Und zwar auch am liebsten auch ohne oder nicht nur mit dem Fahrrad, sondern dass man auch sehr viel zu Fuß machen kann. So habe ich mein Leben ausgerichtet und ich bin im Laufe meines Lebens immer weiter ins Zentrum gerutscht und habe mir meine Wege so kurz wie möglich gelegt. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger, kurzer Einstieg in das Thema zur Lebendigkeit. Aber ich war auch immer einer, der nicht so sehr daran geglaubt hat, wie es mir für die Hafen City zum Beispiel immer wieder als Entschuldigung entgegengebracht wird. Seien Sie nicht so ungeduldig. Wenn man eine neue Stadt baut, dann braucht die 15 Jahre, bis sie lebendig ist. Und das wollte ich nie so richtig akzeptieren. Das heißt, Stadtreparatur und Strategien zu entwickeln, wie man die Erdgeschosse lebendig macht, wie man einfach auf Mieten vielleicht an einigen Punkten mal ein bisschen auf den, nicht den maximalen Ertrag achtet, sondern auch ein bisschen auf die Inhalte, das Kuratieren von Quartieren zum Beispiel, das ist ein wichtiger Punkt. Der Mix muss stimmen und die Stadt der kurzen Wege darf nicht einfach nur eine Theorie sein, sondern muss dann auch wirklich ernsthaft umgesetzt werden.
Wir leben ja beide in Hamburg, nur um das nochmal aufzuklären. Und die Hafen City, wie lange gibt es die jetzt?
Solange wie unser Büro existiert. Wir sind 2000 gegründet. Und damals waren wir ja noch die Rebellen, noch mit ein bisschen mit noch etwas jünger unterwegs. Aber da, ich sage immer, die Hafen City haben wir als Rebellen und junge Wilde begleitet. Und die internationale Bauausstellung, den Sprung über die Elbe dann. Hamburg liegt ja an der Elbe. Und im Süden die große Elbinsel Wilhelmsburg, dann während der internationalen Bauausstellung gut betreut, schon begleitend sozusagen. Und jetzt den Hamburger Osten, das sogenannte Zweistromland zwischen Elbe und Bille. Da versuchen wir auch richtig strategisch schon eigene Projekte nach vorne. Da sind wir quasi schon ein bisschen mit im Maschinenraum drin.
Genau, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Du hast jetzt Bremen und Kiel genannt. Also wer sind denn die Vorreiter einer lebenswerten Stadt?
Wenn du mich für Deutschland fragst, bin ich ein Riesenfan von Klein- und Mittelstädten und finde, dass die viel agiler und schneller operieren können und auch näher an den BürgermeisterInnenämtern dran Dinge entscheiden können. Das hast du wahrscheinlich auch erlebt in deiner Arbeit, dass man da plötzlich mal anders als in diesen riesen Stadttankern unterwegs, wo man dann auch wirklich schwer Dinge bewegen kann. Das ist dann einfacher in den kleineren Städten. Also da würde ich sagen, und in Hamburg löse ich das, indem ich die immer vom Quartier, von der Straße anfange zu denken. Und glaube ich schon, dass man mit Versuchen, sei es Verkehrsversuche, Raumlabore, damit mit Sondersituationen, die auf bestimmte Quartiere angewendet werden, dass man mit denen was, dass man in diesem Rahmen was lösen kann. Und da
Verkehrsversuch ist ein gutes Stichwort. Ein Vorhaben in Hamburg, das ja auch Pilot- und Modellcharakter hat, ist Altstadt für alle, an dem du auch maßgeblich beteiligt bist. Erzähl mal, worum geht's da?
Wir brauchen viele Menschen, viele Aktive, um so Prozesse in Gang zu setzen. Man muss sich vorstellen, die Hamburger Altstadt existiert für viele im Kopf gar nicht. Touristen laufen mit ihren Touristenführern durch die Stadt und wissen wahrscheinlich mehr als der Durchschnittshamburger über die Altstadt.
Und alte Fachwerkhäuser.
Genau, ja. Es leben keine Menschen in der inneren Stadt. Die Stadt hat halt nicht nur seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern hauptsächlich durch den großen Brand von 1842. Da ist eigentlich das mittelalterliche Hamburg untergegangen und man hat sich danach entschieden, Hamburg wieder aufzubauen als eine moderne europäische Großstadt, was man damals dafür gehalten hat. Und eigentlich ist da schon die Trennung vollzogen worden, die wir eben eingangs unseres Interviews schon als eines der Probleme gesehen haben, die funktionsgetrennte Stadt. Und diese moderne Stadt der Dienstleistung, des Handels, die brauchte nicht das Handwerk und das rustikale Beisammensein von dem, was wir heute als gemixtes Quartier bezeichnen würden. Das ist ein wichtiger Punkt. Der ist passiert und deshalb brauchen wir Menschen in diesen Altstadtquartieren, weil dort wenig Menschen leben, müssen wir mit den Leuten arbeiten, die dort temporär unterwegs sind, also die dort arbeiten, die ihre Geschäfte dort betreiben, Restaurants betreiben. Das ist ein Sonderfall. Das ist ja nicht die Quartiersentwicklung, wie wir sie kennen, wo Anwohner befragt werden, sondern Anrainer, auch institutionelle Anreiter. Man redet mit Theatern, man redet mit Rechtsanwältinnen, man redet mit, ja, was ich schon gesagt habe, Gewerbetreibenden, mit Händlern, Händlerinnen, mit Marktbeschickerinnen, Marktbeschickern. Da muss man gucken, dass man die alle zusammenfügt. Und das ist dann eher so, dass wir das auf Initiativenbasis machen. Weil du nach Methoden ja auch ein bisschen fragst, dann stellen wir die Initiativen unter die Obhut von Stiftungen oder gemeinnützigen Organisationen. Ich arbeite sehr gerne zusammen, immer schon mit Kirchen, mit der Patriotischen Gesellschaft eben auch seit 4 Jahren oder mit der Akademie der Nordkirchen, wie gesagt, mit Theatern. Und die zusammen sind auch ein Teil des zivilgesellschaftlichen Sektors und die zusammen bilden eine Initiative. Und ich habe gelernt, dass Transformation bedeutet auch, dass man Wissen transformiert und dass man Communities bildet und mit diesen Communities arbeitet. Das heißt auch, dass man mit flachen Hierarchien arbeitet und gerade wenn man mit Ehrenamtlichen arbeitet sehr viel, dann muss man sehr nachsichtig und vorsichtig agieren. Und das heißt, ich bin da nicht, Altstadt für alle ist eine Initiative und da sind viele schöne Projekte draus hervorgegangen sind, auf die gehen wir auch gleich noch ein. Und Zivilgesellschaft ist ein Partner, eine Partnerin jetzt geworden. Und so sehen auch die Verwaltungen, vor allen Dingen die jüngeren Verwaltungsmitarbeiter merken das. Und so muss man eine neue Struktur schaffen. Und auch mein Wissen habe ich am Anfang sehr zusammengehalten. Ich hatte immer Schwierigkeiten, das so weiterzugeben oder zu verschenken, weil ich immer dachte, naja, das ist doch eine Idee, die hatten wir und war immer ein bisschen auch von Neid verfolgt. Und bis ich dann auch von jüngeren Mitarbeiterinnen gelernt habe, dass das nicht der Weg ist, sondern man muss sein Wissen weitergeben, Communities bilden, teilen und dann kommt auch immer wieder was zurück und das stimmt tatsächlich.
Und es gibt natürlich mittlerweile auch so Wissensaustausche, Meetups dank Zoom und anderer Videokonferenzsysteme. Das ist echt großartig und das hat, glaube ich, in den letzten 1,5 Jahren viele in ihrem Wissensstand enorm nach vorne gebracht. Nicht nur das Glück ist das, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, sondern eben auch das Wissen, ne?
Absolut.
Mich würde noch mal interessieren, was waren jetzt die Erkenntnisse und die Lerneffekte aus dieser ja erstmal zeitlich befristeten Aktion Altstadt für alle, wobei das ja jetzt eigentlich immer weitergeht.
Altstadt für alle wird gerade ein Verein und vielleicht irgendwann auch mal eine Stiftung, eine eigene Stiftung. Momentan sitzen wir halt immer unter der Katharinenkirche als NGO, unter der Patriotischen Gesellschaft von 1765, die älteste außerparlamentarische Opposition in Hamburg, die immer dem Senat, den verschiedenen Senaten durch die Jahrhunderte auf die Finger geschaut hat. Und das macht sie auch heute noch, das ist die Patriotische Gesellschaft.
Und viele
Und
wohltätige soziale Projekte auch unterstützt, das muss man
alles,
sagen, genau.
also das ganze Öffentliche, die Armenspeisung, die öffentlichen Bücherhallen, die ersten Schulen, Theater, alles geht auf die Patriotische Gesellschaft zurück. Aber diese Institutionen nutzen wir halt als Partnerinnen und die sind so ein großer Schirm über uns. Und jetzt werden wir aber langsam auch Flücke, weil die Projekte auch größer werden. Eben hast du nach der,
Genau, nach den Lerneffekten oder
nach
nach
den
den
konkreten,
Wirkungen, ja.
wir treffen uns seit 4 Jahren oder jetzt schon fast seit 5 Jahren immer im Oktober und haben unseren großen Workshops, wo jeder Ideen einbringen kann. Und die versuchen wir dann im nächsten Jahr umzusetzen oder in 1,5 Jahren. Und ich bin erstaunt, wie schnell, das habe ich noch, diese Geschwindigkeit habe ich noch nie erlebt. Also vorher jedenfalls. Gedacht im Oktober und gemacht im April. Also so war es mit den Verkehrsversuchen, wo wir das südliche Rathausquartier für 3 oder fast 4 Monate zu einer Fußgängerzone, zu einer temporären gemacht haben. Das war für mich ein sehr grandioser Moment, das mitzuerleben. Mario Röhm hat das hervorragend als Idee eingebracht und auch wunderbar umgesetzt mit einem viel, viel kleineren Budget als zum Beispiel Ottensen. Macht Platz, was ja sehr von wo auch immer kritisiert wird, dass das ein bisschen von oben, von der Politik, aus der Politik über die Menschen gekommen ist. Und so konnten wir es genau aus dem Quartier heraus entwickeln, aus der Sprache, aus der Straße, aus den Gesprächen mit den Anrainern zusammen, haben wir mit vielen Befragungen, bevor wir das Projekt gestartet haben, das hinbekommen, in relativ kurzer Zeit. Das hat mich sehr beeindruckt. Das Parkhaus ist auch so entstanden, die Transformation von dem Parkhaus Gröninger Hof zu einer Genossenschaft, zu einem Parkhaus, was ein Wohnhaus werden wird. Und so gab es fünf Parkhäuser, die der Stadt gehören. Und 2 von denen sind einfach so marode, dass sie saniert werden müssten. Und da musste man halt überlegen, lohnt sich die Sanierung oder was macht man sonst damit? Wohnungsbau war schon angedacht als Option, aber als dann eine Genossenschaft kam und sich rechtzeitig gegründet hat und sagt, wir nehmen das in die Hand und machen da nicht 0815 Wohnen draus, sondern was Besonderes. Das war eine tolle Fügung. Das ist Tina Unruh gewesen, die hat das alles angeschoben. Und aber es ist auch auf einer dieser Workshop-Sessions im Oktober, in einem Oktober entstanden im Rahmen von Altstadt für alle. Und da sind wir sehr stolz drauf. Also das Beispiel Neuer Gröninger Hof, Gröninger Hofgenossenschaft, ist für mich ein gutes Beispiel, wie man wirklich mit aus der Zivilgesellschaft heraus ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Projekt anschieben kann. Und das dritte und jüngste ist halt die Altstadtküste.
Genau, genau. Und wenn man dann hört, die Altstadt mit den vielen kleinen Geschäften und Geschäftsleuten wird zur verkehrsfreien Zone erklärt, da denkt man ja immer, war das nicht komplett ein rotes Tuch für Geschäftsleute? Also wie habt ihr es geschafft, da diesen Dreh im Kopf zu vollziehen und auch mit welchen Methoden? Also jetzt würde ich gerne
Ja,
sozusagen
die
zu deiner
Methode.
Vorgehensweise kommen und dem, was du ja als Intermediär oder wie auch immer du deine Rolle verstehst, was du dort versuchst, gemeinsam mit anderen natürlich, also diesen Umdenkungsprozess in die Wege zu leiten. Dass es eben nicht nur Verzicht ist, sondern dass man was gewinnt.
Genau, da können wir vielleicht, wenn wir jetzt genau auf das autoarme Rathausquartier, südliche Rathausquartier gehen, da gab es Widerstand. Also ich würde mal sagen, als wir gestartet sind, hatten wir so 60% Zustimmung. Und dann haben wir die Befragung gestartet, haben das Temporäre hervorgehoben. Mario Blöhm hat das eigentlich alles erarbeitet im Wesentlichen. Er ist als Stadtplaner und auch als aktiver Teilnehmer der Mobilitätswende, hat er die Impulse schon bei den Workshops immer wieder eingebracht und dann verdichtet auf dieses, ich hätte mir gewünscht, dass wir 16 Straßen sperren. Es sind am Ende nur 4 geworden. Und es gab auch nicht das große Haufte Geld dafür. Also es musste alles viel kleiner funktionieren. Und so war dann aber dafür auch der Teilnehmerkreis der betroffenen Gastronominnen und Gastronomen, der Gewerbetreibenden, war dann nicht so groß. Also wir konnten das bewältigen mit direkten Befragungen, mit direkten Gesprächen und konnten dann auch sehen, wo die Knackpunkte waren. Genau wie du eben angesprochen hast. Die Bäckerin, die Stadtbäckerei, die hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Die sagte auch zu Recht, die Handwerker halten hier an, die kommen von weit her, die müssen Pause machen. Es gibt hier keine Handwerksbetriebe mehr in der inneren Stadt. Alle Dienstleistungen wird quasi aus Bad Segeberg und Seevetal und vom Stadtrand sozusagen nach Hamburg reingefahren. Und dann müssen die Jungs hier bei ihr halten, wie an einem Saloon, und tanken und Brötchen, Kaffee, alles, Mittagstisch und so. Davon leben schon ein paar, gerade in diesen, wie sagt man immer, ja, da sind sehr viele kleine Gastrobetriebe in der inneren Stadt, im südlichen Rathausquartier, und die leben auch davon, dass man direkt vor der Tür parken kann. Das war eine Herausforderung, aber da hat Mario halt ganz tolle Strategien entwickelt, nämlich dieses von 11 bis 11. Wir haben nicht von der Autofreiheit gesprochen, sondern haben es eine temporäre Fußgängerzone genannt. Das hat auch, muss man ehrlicherweise sagen, die Polizei im Ring dann irgendwann mal gesagt, ja, dann macht doch eine Fußgängerzone, für die ihr die ganze Verantwortung übernehmt. Das ist dann der nächste Schritt gewesen, dass die zivilgesellschaftliche Gruppe, die Altstadt für alle, in diesem Falle dann mit Schützenhilfe der Patriotischen Gesellschaft und der Kirchen im Hintergrund, musste dann eine Versicherung abschließen und auch wenn da was schiefgegangen wäre, dann hätten wir auch für die Schäden aufkommen müssen und mussten ja auch die Schranken bewachen, wenn die Autos reinfahren. Die Polizei hat gesagt, ihr habt euch das jetzt eingebrockt, ihr wolltet das und jetzt seid ihr auch dafür verantwortlich. Vor 11 und nach 23 Uhr konnten die Autos wieder reinfahren und durchfahren, weil es gab einige Restaurants, die Nachtbetrieb hatten, es gab logistische Themen. Wir hatten so, das hatte Mario auch sehr gut gemacht, er hat sich sehr viele Gedanken gemacht über, was ist für Ärzte in dem Gebiet, was ist für Rechtsanwälte, das war uns zum Beispiel vorher gar nicht so klar, dass wir 3 Anwaltskanzleien im Gebiet hatten, die immer mit riesigen, auch tagsüber mit riesigen Aktenbergen herumfahren müssen. Da mussten dann so Logistikzonen eingerichtet werden und wir alle haben dann die Schranken bewacht. Und geguckt, dass man tagsüber musste halt quasi immer jemand da sein, die ganzen Monate durch und ansprechbar sein, weil ja auch immer wieder mal Leute das nicht verstehen, was das bedeutet, da nicht reinfahren zu können oder sich auch darüber hinweggesetzt haben.
Und also logistisches Umorganisieren. Und wie habt ihr letztlich diese Bäckerin auch überzeugt, dass das für sie irgendwie auch gut ist und nicht nur mit Nachteilen verbunden?
Es wurden Parkplätze eingerichtet, wo dann die Handwerksauto stehen konnten. Es war für sie sogar noch bequemer als sonst, weil sie eigentlich sonst ja bezahlen mussten. Und jetzt mussten sie nicht bezahlen. Wir hatten solche Zonen für sie eingerichtet. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft, dass man versucht mit kleineren Hand. Das haben denn auch, das ist das Tolle, was ich so gelernt habe. Denn der Ort war natürlich auch ein günstiger, die Stadtbäckerei. Da kann man sich dann auch 4 Monate lang mal ein Brötchen und einen Kaffee leisten. Ansonsten jeden Tag da irgendwo essen zu gehen, das geht nicht. Aber man hat natürlich viele Leute getroffen und konnte Gespräche führen mit den Gegnern und Gegnerinnen von dem Projekt. Und das hat mir sehr, also aus erbitterten Gegnern, weil man sich vorher nicht kannte, sind dann, würde ich fast sagen, schon Partner geworden. Das sah man daran, dass nachdem wir weggegangen sind und die Straßen wieder frei waren, haben die Gewerbetreibenden gesagt, und nicht nur die schon beteiligt waren, sondern auch die aus den anderen Straßen, die wir schon vorher mit einbeziehen wollten, hatten gesagt, das wollen wir aber wieder so haben. Leider kam dann ja die Pandemie dazwischen. Aber wir haben auch in der Pandemie mit dem Wissen, wie man die Genehmigungen, die Parkplätze frei bekommt, haben wir den Gastronomen geholfen und sie konnten die ganze Pandemie über gute Außengastronomie hinbekommen. auch mit unserer Hilfe und unserem Wissen, was wir angesammelt hatten in dem Verkehrsversuch.
Was habt ihr so als Rückmeldung noch bekommen, also was vielleicht am Anfang so gar nicht voraussehbar war?
Jeder, der so etwas mal mitgemacht hat, ein Straßenfest organisiert in einer stark befahrenen Straße, sowas wie die Ost-West-Straße zu stoppen, gerade in dem Quartier, plötzlich sagen die Leute, jetzt riecht es hier viel besser. Also es ist gar nicht der Lärm, sondern es sind die ganzen Sinne, die besser funktionieren, wenn die Autos und die Blechkisten weg sind. Jetzt konnten sie auf die Straße gehen und haben auch Ideen für die Straße entwickelt und auch darüber geredet. Also das waren so Effekte, die sehr gut waren. Wir hatten plötzlich ein Schachspiel draußen stehen. Wir hatten Sofas, die rausgestellt worden sind, Kicker, eine Tischtennisplatte. Das heißt, das, was die moderneren Firmen sowieso alle schon so haben, für ihre Angestellten, um die Arbeitskultur hochzuhalten und ein bisschen lockeren Umgang zu haben. Plötzlich stand das alles draußen. Eigentlich mussten wir nur noch ein paar Sitzgelegenheiten dazu schaffen. Und das hat dann eben die jüngeren Leute von Loom, und die haben dann in kürzester Zeit wunderbare Straßenmöbel für uns gebaut. Und die konnten wir dann zwischen diese ganzen Aktivitäten der Gewerbetreibenden selbst packen. Was mir sehr gefallen hat, war die Live-Musik. Paddy's, so ein kleiner irischer Pub, der sehr bekannt ist, hat dann Musik draußen gemacht, hat Fernseh-Fußballübertragungen abends nach draußen gesetzt. Also das war eine tolle Mischung. Man konnte sich auch irgendwann mal irgendwo nur so hinsetzen und quatschen oder eben spielen und Sachen machen.
Gucken wir nochmal auf die Impulswirkung. Warum gehen solche Impulse von Kreativen aus, von Kreativschaffenden? Haben die bei diesem sozialen Design, so kann man das ja nennen, wenn Dinge irgendwie im öffentlichen Raum zwischenmenschlichen umgestaltet werden, ja, haben Kreativschaffende da einen besonderen Blick, nehmen sie mehr Dinge wahr als andere? Oder ist es genau ihre Fähigkeit, integrierend zu wirken, das, wovon wir ja jetzt sprechen? Also, dass man eben eine Fähigkeit hat, einfach Dinge zu vernetzen im Kopf, Menschen zu vernetzen, Ideen zu vernetzen.
Und was wir gelernt haben, wofür wir auch sonst sehr teuer bezahlt werden, zu moderieren, zu Communities quasi anzuschieben, meistens aber mit einem Auftrag, das ist dann die Kommune beauftragt, Mensch, Herr Kellner, wir wollen da eine Beteiligung durchführen oder wir haben hier ein Grundstück, machen Sie sich dazu mal Gedanken. Aber dann ist man ja immer sehr alleine mit seinem Staat, mit seinen Leuten. Und diesmal finde ich, wenn du fragst, kreativ, dann stimmt das. Und das ist ja auch darum soll es ja heute gehen, welche Methoden man anwenden kann. Aber ich muss hier nochmal betonen, die Gruppe, die sich das überlegt hat, also Mario Blöhm ist zum Beispiel ganz klar ein Stadtplaner und Verkehrsplaner und ein Mensch, der wirklich auch stadtgerecht neu aufteilen möchte. Und ich würde mal sagen, das war ja auch der Streit zwischen uns beiden am Anfang, eben gar nicht so sehr auf kreativ und alles zu mit einer Idee überlagern, sondern eher die Freiräume zu lassen. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Die anderen, die beteiligt waren, das ist der Pastor, das ist ein Geschenk, dass der aus Kopenhagen eben auch kam, Frank Engelbrecht vorher.
Und St. Katharin, und dann, muss man dazu sagen, für dich, Ortskundige.
Der Hauptpastor von St. Katharin, wir haben drei große Hauptkirchen in der inneren Stadt, insgesamt ja fünf, aber drei in der inneren Stadt, St. Katharinen, St. Petri und St. Jakobi. Und von St. Katharinen geht eben die Impulskraft aus. Er wird informell auch schon der Stadtentwicklungspastor genannt. Aber es ist ein persönliches Interesse und er hat vorher in Kopenhagen gelebt und diese ganzen guten Entwicklungen, die in Kopenhagen seit Mitte der 80er Jahre schon am Werden sind und am Wirken und sichtbar heute, das hat er alles miterlebt und sowas hat er sich natürlich auch in seinem eigenen Quartier gewünscht. Das heißt, mit dem bin ich quasi schon seit 19 Jahren am Arbeiten und Denken. Nur seit 4 Jahren sind wir erfolgreich, etwas zu machen. Aber solche Leute, also ein Pastor, ein Verkehrsplaner, die Patriotische Gesellschaft, dann haben wir Journalisten im Team, dann alte Verwaltungsexperten, die bei der Patriotischen Gesellschaft arbeiten, ein Wohnungsbau-Menschen, der da im Vorstand gearbeitet hat. Und solche Leute haben ein Team gebildet und im Team haben sie das geleistet. Als kreativ Fachkraft, würde ich sagen, die Kommunikation und die Kommunikationsarten. Also wir haben quasi unsere Workshops, wie gesagt, wir haben die Interviewbögen beiseite gelassen und haben die Leute direkt angesprochen. Das kann man, glaube ich, mal so sagen, dass nachdem wir den Workshop hatten und wussten, dass das der Weg sein kann und versucht haben, alle möglichen Hindernisse erstmal zu erkennen und sie gleichzeitig mit so vielen Leuten, die wir waren, zu bearbeiten. Es ist leider so, man muss sagen, wären diese ganzen Menschen nicht über die ganzen Jahre schon so gut vernetzt gewesen. Also es ist, ich glaube, eher Netzwerk und die Fähigkeit, vernetzt zu denken und schon ein Bild, ein positives Narrativ zu haben, was man gut erklären kann, was vor allen Dingen nicht so ungeduldig weit weg ist, sondern sehr greifbar nah. Das hat eigentlich dazu geführt und auch Hindernissen nicht aus dem, also Streiten nicht aus dem Weg zu gehen. Mit der Stadtbäckerin, die am Ende unsere Freundin war, war es am Anfang schwer und auch begründet schwer. Aber als wir Lösungen ihr angeboten haben und Strategien entwickelt, wie man gemeinsam das durchsteht, sie hatte sich großen Sorgen gemacht, dass ihr Umsatz einbrechen würde. Aber am Ende hat sie sogar ein bisschen mehr verdient. Ich glaube sogar deutlich mehr. Alle haben deutlich mehr verdient. Also es ist, alles das ist nicht aufgegangen, dass der Einzelhandel leidet oder jedenfalls die Gastronomie nicht.
Und sicherlich auch so eine Art mutmachende Funktion, dass man einfach Dinge tatsächlich mal ausprobieren muss, ne? Und dadurch vielleicht auch überraschende Effekte eintreten, wie du es jetzt sagst. Die sich so gar nicht planen lassen. Kurze Etappen vielleicht erstmal zu machen, als schon 5 Jahre im Voraus zu planen.
Und nicht die Übertreibung in die falsche Richtung. Ich muss auch immer wieder sagen, ich bin kein Freund von der autofreien Stadt, weil das hört sich jetzt so, oder jedenfalls nicht die Autofreiheit sofort und überall. Ich fand genau den Weg, den wir uns zäh, aber wir haben in unserer Arbeit mit den ganzen Kompromissen, das finde ich eigentlich interessant. Also eine Mischung aus langsamer durch die Stadt fahren, vor allen Dingen nicht so viel Blech in der Gegend rumstehen haben, klüger zu parken. Das sind eigentlich eher so die Punkte, weil ich glaube, dass überall Fußgängerzonen, was jetzt leider ja passiert, auch im südlichen Rathausquartier, macht man das jetzt wie am Neuen Wall. Man wird mit sehr viel Geld dort ein besonderes Pflaster aufbringen, mit, ich weiß nicht wie viel, weil es werden mehrere Millionen Euro investiert werden, um dort eine Auflasterung hinzubekommen, das südliche Rathausquartier aufzuhübschen. Ich träume von einer anderen, weniger designorientierten Veränderung. Vor allen Dingen ist das wieder ein sehr von oben herab.
Genau, ja. Weniger Material, mehr immaterielle Dinge, ne? Ja, das, was du gesagt hast. Die Leute sollen selber in Aktion kommen und Dinge machen und Möglichkeitsräume nutzen.
Aber da müssen wir genau drüber nachdenken. Ich werde jetzt auch mal ein paar Sachen erzählen, die vielleicht, wo die Gegnerschaft da war. Also die Leute, die sich im Business Improvement District, der hat sich dann viel schneller gebildet, als wir, also wir haben quasi beschleunigt mit unserer Aktion, dass ein Business Improvement District im südlichen Rathausquartier entsteht. Und Business Improvement District heißt, die Stadt arbeitet eng zusammen mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der Grundstücke und den Anliegern, die sammeln Geld und übernehmen dann sozusagen städtische Aufgaben und gestalten den Stadtraum schöner um, weil die Stadt es alleine nicht mit ihrem Budget schafft. Und so gibt es eine Public-Private Partnership sozusagen. Aber was ich kritisiere an dem Business Improvement District, dass das Community und Social Improvement, was eigentlich auch noch mit dazu gehört, zu wenig vorkommt. Und ich glaube, das ist meine große Hoffnung auch, dass die Zukunft eher dem Improvisierten ausprobieren und sich langsam entwickeln gehört. Und da muss ich sagen, haben wir immer noch Gegnerschaft. Das heißt dann auch so, naja, ihr mit euren, das sieht ja immer überall aus wie bei IKEA und wie in einer finnischen Sauna, wenn ihr mit euren Naturholzmöbeln da hinkommt oder die ganzen Pflanzkübel, die da so zusammengezimmert aussehen, das sieht ja eher aus wie in der Studenten-Hippie-Bude. Also da ist auch so der, was, da gibt's zum Beispiel noch ungeklärte Situationen, wo ich merke, dass das Establishment noch nicht so ganz auf unserer Seite ist. Also es gibt ein Misstrauen gegenüber der Improvisation. Allerdings kann ich sagen, dass Hidalgo in Paris und in New York die oberste Stadtplanerin, die da die Transformation der Bloomberg eingeleitet hat. Die haben alle mit informellen, improvisierten Dingen gestartet. Sie haben erstmal eine Straße mit einfachsten Mitteln verkehrsberuhigt auf Zeit. Wir haben erstmal Pop-up-Lanes, haben aufgemalte Fahrradwege mit einfachsten Mitteln. Man hat nicht gleich angefangen, das Pflaster durch Naturstein zu ersetzen und da irgendwie das edelste Design nach vorne zu bringen. Das ist so eine Hamburger Marotte, dass man es sich schön machen will. Und da fürchte ich, dass das in der Zukunft noch weitere Reibereien geben wird.
Und das ist im Grunde genommen mittelorientiertes Arbeiten, also genau. Was ja auch aus der Kreativbranche kommt. Natürlich auch aus der Not geboren, dass man mit beschränkten Mitteln irgendwie klarkommen kann und dann erstmal überlegt, was steht mir zur Verfügung schon? Ne? Wen kenne ich? Mit wem kann ich mich vernetzen? Und was kann ich einbringen sozusagen? Und nicht erst viel investieren und ausgeben, ohne zu wissen, was sich daraus entwickelt. Also mit kleinen Dingen ist man auch mutiger, Fehler zu machen. Das ist sozusagen genau. Auch in der Kreativbranche einfach gang und gäbe ist oder davor gibt es einfach keine Angst. Wie kann es denn gelingen, die kreativen Methoden, die noch stärker einzubringen und Leuten auch die Chancen und Vorteile aufzuzeigen in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die es eben hat, mit solchen kreativen und schnellen Methoden, wie du eben sagst, damit ist man ja auch irgendwie viel agiler zu arbeiten? Oder wie kriegt man dieses Bild der chaotischen Kreativschaffenden aus den Köpfen raus, sondern dass die Kreativen wirklich Methoden und Fähigkeiten haben, die unsere Gesellschaft gerade jetzt braucht, um diese Transfer und Innovationen?
Das Bild der Filter. Wenn wir bei Instagram die ganzen Filter haben, mir gelingt es ja, und dann greife ich natürlich auch in die Trickkiste der letzten 20 Jahre zurück, bauen mit Licht, bauen mit Klang, bauen mit Gerüchen, bauen mit Geschmack. Also so, dass man bestimmte Dinge, eher Situationen hat, die Leute daran erinnert, die gehen alle gerne über Marktplätze. Der Isemarkt ist ein beliebter Hamburger Wochenmarkt. Auch sonst andere Wochenmärkte rühren so ein bisschen an. Die Leute haben eine Sehnsucht nach einer Stadt, die anders schmeckt, die sich anders anhört, die anders riecht. Wenn wir damit arbeiten und quasi Filter auf das fertige, dreckige, kaputte legen, dann können wir schon mal ahnen, in welche Richtung das gehen könnte. Und das, glaube ich, ist eine große Qualität. Das können Musikerinnen, das können gestaltende Künstlerinnen. Das habe ich ganz vergessen zu sagen, aber wir sind alle drei Gründer von UNN, sind an der Kunsthochschule ausgebildet. Also wir haben dort Architektur und Stadtplanung studiert. Und dann haben wir uns dann an den technischen Hochschulen, Fachhochschule und an der TU Hamburg-Harburg noch ein paar andere Skills dazu geholt. Aber eigentlich war es für uns immer klar, dass wir aus dem Landart, Kunst im öffentlichen Raum und sehr eng mit KünstlerInnen zusammengearbeitet haben. Ich sage aber auch ganz offen, dass die das oft gar nicht so gern wollten und auch dahin erst getragen werden mussten, aus ihren Museen und aus den Galerien heraus in den öffentlichen Raum. Das ist noch eine neue Geschichte gewesen. Aber wenn du nach solchen Werkzeugen fragst, dann oder Tools, dann ist das wahrscheinlich eher die Erfahrung aus der Kunst kommend, aus den Kreativtechniken kommend, was man vielleicht eher mit Opern und Theaterinszenierungen vergleichen kann, aber eben ein bisschen handfester und im öffentlichen Raum. Wo ich sagen muss, wir arbeiten ja auch mit dem Thalia Theater zusammen und haben das jetzt im letzten Jahr gemacht in diesem Jahr, im laufenden Jahr beim Gerd-Hauptmann-Platz oder mit einer Modeschule zusammen wollen wir gerne so ein Modecluster und Nachhaltigkeit, ein Slow-Fashion-Cluster in ein Innenstadtquartier bringen. Da müssen wir mal gucken, wie das so, es ist auch noch nicht überall, also es müssen auch alle anderen immer wieder neu lernen, mit dem Ort und mit dem Draußen umzugehen, weil das Draußen auch viele Probleme mit sich bringt. Also wenn wir jetzt vorhin von der Stadtbäckerei gesprochen haben oder von den parkenden Autos, dann müssen wir auch Obdachlosigkeit dazu bringen, Armut, die in den Städten ist. Und das Hoffnungsorte haben wir mit viele Drogenprobleme in der inneren Stadt. Das sind so Dinge, die hat man in den kleineren Städten vielleicht nicht. Aber in den Großstädten wird man immer damit konfrontiert. Und jüngere Leute fordern zum Beispiel auch konsumfreie Zonen. Also wenn ich mit meinen jüngeren Leuten hier im Büro spreche, wenn die bei den großen, wenn wir mal Wettbewerbe, so viele machen wir leider nicht, aber wenn wir da mal was machen, dann streiten wir uns auch immer sehr danach, ja, mach mal einen Brunnen draußen oder sorg mal dafür, dass man auch mal schnell Strom draußen hat. Also solche Dinge, dass man konsumfrei draußen sein kann und trotzdem ein, ja, modernes Leben auf dem Platz hinbekommen kann und sein, ohne zu konsumieren. Das ist ein wichtiges Thema. Solche Sachen gehören auch dazu.
Die Bücherhallen haben ja da oder machen die ersten Versuche, ne, indem sie auch zum Beispiel sonntags, das ist ja auch so ein Wunderpunkt, dass irgendwie die Sonntage sehr, sehr ja traurig ablaufen, weil es eben diese öffentlichen Punkte nicht gibt. Also in Groningen war ich zum Beispiel, da gibt es das wunderbare Forum, das wirklich ein öffentlicher Ort ist, wo man auch seine Getränke oder sein Essen mitbringen kann. Es gibt da die Bibliothek, oben gibt es ein Kino, aber es gibt dort auch Sessel, in die man sich setzen kann und kostenfrei Angebote sich anschauen kann. Gibt so Experimentierwerkstätten, sowas wie ein Fab Lab, spricht verschiedenste Sinne an, holt die Leute ab, sehr niedrigschwellig und eben kostenfrei.
Die Leute und das Wissen haben wir in Hamburg auch und in vielen deutschen Städten ist das vorhanden. Es ist unmittelbar vor dem Durchbruch, dass das kommt. Alle wollen das, alle fordern es. Jetzt müssen wir noch lernen, wie wir das hinbekommen können und auch umsetzen. Und deshalb finde ich, es ist genau richtig, wie du beschreibst. Und überall, wo wir fragen, das war vorher mit Bremen und Kiel genauso, da, wo vorher eine Erdgeschosszone eines Kaufhauses war, da kann vielleicht morgen das Bezirksamt eine Administration haben, wo man seinen Pass tauschen kann oder verlängern kann. Also man auch solche Dinge. Warum gibt es nicht Schulen? Richtig ein Gymnasium oder eine Schule in der inneren Stadt, eine Kita, Spielplätze, solche Dinge. Das müssen wir wirklich, das war früher tabu, wir durften das nicht mal andenken. Und heute fordern es alle und fragen sich, warum gibt es das? Ja, stimmt, warum ist das eigentlich weg? Aber es ist eigentlich 150 Jahre, also seit 1842, ist es quasi aus der Stadt verdrängt worden.
Es sind die Dörfer zum Sterben verurteilt, wo es eben keine Schulen mehr gibt. Es ist einfach so wichtig, dass Generationen miteinander da auch immer wieder stattfinden kann. Ich würde noch gerne über die Bille sprechen. Also das ist ja auch so eine Region mit dem alten Elektrizitätswerk von 1894, das ja im Grunde viele Begehrlichkeiten geweckt hat. Ich habe dort noch Hörbücher in einem Tonstudio produziert bis 2016. Das alles wird jetzt ein bisschen schwieriger und enger. Wie ist da der Stand der Dinge jetzt? Also du bist ja auch sehr engagiert dort mit der Bille-Safari, um auch Leuten, die nicht in dem Stadtteil wohnen, einfach nochmal zu zeigen, welches Potenzial das hat. Das spricht ja auch wieder auf die Methoden an. Einfach den Leuten den Horizont erweitern und ihn ausmalen sozusagen für die Zukunft, was dort alles entstehen kann. Das ist ja auch so eine Fähigkeit, die du da mitbringst.
Ja, das haben wir vielleicht noch die ganze Zeit vergessen, aber diese Hafensafaris, Bille-Safaris, das Flusslicht, das ist ja immer gewesen, die Leute mit ein bisschen Kunst, auch soll es gar nicht irgendwie verächtlich sein, sondern einfach mit Kunst zu locken und dann kriegen sie immer noch die Stadtentwicklungsproblematik dazu. Und dieses die Räume zu zeigen, sie aufzumachen, zu erklären, sie anders zu erklären, das baut ja quasi auch schon, das ist ja auch eine Kreativtechnik, die Führung, haben wir ganz vergessen, die Führung durch die öffentlichen und halböffentlichen Räume und durch die verschiedenen Planungen, dass die einfach mal von einer komplexen, abstrakten Ebene runter in eine erfahrbare, mit allen Sinnen erfahrbare Situation gebracht werden. Und das, mein größter Wunsch ist, die Leute gehen mit mir auf Safari und ein Wochenende später, wenn das Wetter wieder gut ist, gehen sie mit ihren Freundinnen und Freunden durch und erzählen dann nochmal ihre Version von der ganzen Sache und bringen ihre eigenen Erfahrungen und ihr eigenes Umfeld mit ein. Und so ist es mit dem ganzen Billeraum auch. Wir haben das Kraftwerk mit Hilfe des Denkmalschutzes vorm Abriss bewahrt. Also es waren immer Kreative in dem alten Kraftwerk, es ist ein altes Kohlekraftwerk an der Bille, im Billeraum gelegen. Der Billeraum das sind die Industriekanäle, die im sogenannten Industriegebiet 2 in Hamburg liegen. Und früher haben dort in Hammerbrook um das alte Kohlekraftwerk herum ganz viele Leute gelebt. Es war ein ganz dichter Wohn- und Produktionsstandort, also Arbeiten und Wohnen auf dichtestem Raum. Im Zweiten Weltkrieg ist das alles zerstört worden und danach ist das dann ja zu einem Büro- und Gewerbegebiet hektisch wieder aufgebaut worden. Und das Wasser ist aber immer noch, heute nicht mehr als Verkehrsweg genutzt, aber immer noch für uns ein verbindendes Glied. Und man kann sozusagen die ganzen Industriekanäle entlangfahren und kann durch die verschiedenen Entwicklungszeiten von den Ursprüngen bis in die Gegenwart und eben auch in die Zukunft gucken, was dort durch Transformationen passiert. Und das Kraftwerk Wille, dort sammelt sich eigentlich all das. Und da ist inzwischen der Hallo e.V., also eine viel jüngere Gruppe entstanden, die das Parks-Projekt und das Kraftwerk Wille versuchen zu füllen und zu nutzen und machen genau das, was wir auch machen, noch mit anderen Methoden, mit Urban Gardening-Projekten, mit urbaner Produktion, mit Prototyping, Ateliers in den Freiraum zu bringen, mit Ausstellungen zu arbeiten. Und mit der Wille-Safari, da bin ich nur ein ganz kleiner Teil davon. Ich fahre quasi mit den Gästen dann durch das Gebiet und erzähle, wie die Transformation hier funktioniert, fahre durch die Potenzialräume dadurch mit den Gästen und kann dann sozusagen ein Zukunftsnarrativ in den Köpfen der Menschen herstellen.
Das also du fährst dadurch, heißt du fährst auf den Wasserstraßen auch, ne?
Wasser,
das muss man dazu sagen.
Denk mal, die Wille-Safari geht zu Fuß mit dem Rad oder mit dem Schiff. Mit dem Schiff ist sie halt am teuersten, weil ich die Schiffe muss ich mir halt selbst dann mieten und dann fahren wir da, das ist teuer. Mit dem Fahrrad und zu Fuß geht es auch wunderbar, dauert immer ein bisschen länger, dann kann man sich nur so kleine Abschnitte erarbeiten. Mit dem Schiff kann man halt einen sehr guten Überblick innerhalb von 3 Stunden bekommen. Ein Fahrrad, das kann man auch eine Menge sehen. Zu Fuß müsste man sich das so in 7 Abschnitten einteilen, damit man das ganze Gebiet durchlaufen kann. Aber das passen wir auch immer wieder thematisch an. Es ist auch nicht so, dass man jetzt morgen loslaufen kann und man bucht eine Wille-Safari, sondern meistens kommen Leute auf mich zu, die einen Verein haben, eine Initiative, die irgendwas machen wollen. Und dann sage ich ja, okay, wenn ihr ein Schiff haben wollt, dann brauchen wir 30 Leute. Wenn ihr mit einer Fahrradtour zufrieden seid, dann kostet das und das Geld. Und dann brauchen wir halt mal wegen 10 Leute. Und oder mit einem Paddelboot, mit einem Kanu, was auch sehr toll ist, kann man auch sich diese ganzen Orte erarbeiten. Und auch da bin ich froh, dass ich irgendwie bei ganz vielen kleinen Projekten immer wieder so kleine Impulse geben kann und Projekte auch, die vielleicht irgendwo in Stocken geraten, dann doch nochmal wieder politisch in ein anderes Licht drücke und helfe bei den Anträgen, Förderanträgen und all solche Sachen.
Es gibt noch keinen offiziellen Anleger, ne? Das ist sozusagen auch noch auf der Agenda, ein Anleger für Kanus oder in Schiffe.
Formell gibt es welche und für Kanus funktioniert es auch schon, aber für etwas größere Barkassen tatsächlich, da sind wir noch stark am Arbeiten. Ist mir auch völlig unverständlich, dass es war ganz viel da und selbst noch nach dem Zweiten Weltkrieg, es ist viel ohne Not kaputt gemacht worden. Allerdings muss man sagen, früher konnte man halt auch eine steile Treppe runter zu einem Anleger führen. Heute muss alles barrierefrei sein, ist auch gut so. Man muss sich halt neue Strategien überlegen und auch neue Formen von Anleger finden. Genau.
Und ein Verleih ist, glaube ich, auch in Planung. Da gibt es auch einen eigenen Verein, ne? Wenn ich richtig informiert
genau.
bin.
Genau, da gibt es verschiedene Vereine. Und am aktivsten, finde ich, ist neben Parks und Hallo e.V. ist zum Beispiel Boot in Hamburg e.V. Die wollen sowas wie den goldenen Pavillon auch in den Wille-Raum setzen und einen Anleger mit Bootsverleih und Café und gleichzeitig Veranstaltungsplattform an den sogenannten Löschplatz in Hamm Süd legen. Und das finde ich ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Projekt, was ich auch unterstütze, was für mich wieder mal so eine Schnittstelle ist, um die Räume anders zu erleben. Dann hoffen wir, dass wir eine Elektrobarkasse oder wasserstoffbetriebene Barkasse dann in den nächsten 3 Jahren bekommen. Denn jetzt rattern wir da immer noch schön mit stinkendem Diesel durch. Und das geht ja in Zukunft nicht mehr. Also auch da müssen wir neu denken. Deshalb sage ich auch gleich, man kann auch mit dem Fahrrad zu Fuß und mit dem Paddelboot was machen. Und es gibt auch schon kleine Elektroboote, aber da können wir immer nur so 6, 7 Leute transportieren, noch nicht so viele. Aber wir arbeiten dran an solchen Sachen.
Weil du das Thema Finanzen erwähnt hast, können wir ja gleich mal ganz plastisch vielleicht festmachen. Rund um das Elektrizitätswerk wurden ja Mittel bereitgestellt, sowohl Bundesmittel als auch Senatsmittel, wenn ich richtig informiert bin, auch im Rahmen eines Pilotprojektes. Und jetzt geht es aber darum, ob diese Kreativräume im Grunde genommen dort noch mit einbezogen werden oder wie sie mit einbezogen werden, wie auch Nutzungsvereinbarungen getroffen werden. Setz uns da mal auf den aktuellen Stand.
Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so wie ich es verstanden habe, also mein Stand war damals, als wir das Kraftwerk gerettet haben, hat Vattenfall als irgendwann von Hamburg das Netz gekauft und damit sind auch alle Grundstücke an Vattenfall gefallen. Dann hat Hamburg irgendwann das Netz zurückgekauft. Aber die Grundstücke, gerade dieses hier, das ist noch von Vattenfall selbst verkauft worden. Das Einzige, was die Stadt machen konnte, war, den Denkmalschutz auf dieses Kraftwerk zu setzen. Und damit musste ein Käufer, eine Käuferin gefunden werden, die sich mit der alten Denkmalsubstanz auseinandersetzt. Und da ist auch mir uns damals der Fehler passiert, dass wir auf eine Holding hereingefallen sind, die das dann bekommen hat. Die hat ein gutes Konzept, aber dann wie immer, dann geht einer pleite, dann funktioniert das Konzept nicht. Die Stadt hat auch zugegebenermaßen ein bisschen lang gebraucht, um dort ein Hotel zu genehmigen, mit der was querfinanziert werden konnte. Also dann gab es einen Besitzerwechsel zu einem kreativeren Projektentwickler, der auch zum Beispiel die Spinnerei in Leipzig entwickelt hat, also eigentlich ganz gut und renommiert. Aber auch der hat dann weiter verkauft. Und da sind leider die Künstlerinnen und Künstler irgendwie so zwischen die Fronten geraten. Denn wie immer wird das Grundstück teurer und teurer. Der beste Weg wäre gewesen, die Stadt hätte niemals an Vattenfall verkauft. Aber das ist nun mal passiert. Und so verteuert sich das Grundstück von Übergabe zu Übergabe, was wir gerade beim Holstenareal in Hamburg erleben, wo auch irgendwie durch Verkäufe und Wiederverkäufe der Preis nach oben geschoben wird. Und die Gefahr besteht gerade bei dem Kraftwerk auch. Aber die Stadt überlegt sich Möglichkeiten, dort zu intervenieren. Es sieht aus meiner Sicht gerade ganz gut aus, dass die Initiative Hallo e.V. Mit der Nutzungsidee nach vorne kommt. Und die Stadt hat, ich muss da auch meine Lanze für die Stadt brechen, an anderen Stellen sehr gut auch Genossenschaften als Mieterin eingesetzt. Deshalb ist so eine neue Geschichte, wie es im Gängeviertel schon gemacht wurde, aber auch am Wiesendamm ist eine große Theaterfabrik sozusagen entstanden. Und die wird auch genossenschaftlich organisiert und sowas.
Wiese,
könnte,
ne?
Dort hin, genau.
Wie
und da, das ist eh so etwas, wo ich, weil du nach Kreativtechniken fragst, ich habe jetzt eben die Führung noch reingebracht, aber dieses neue Nachdenken über Genossenschaften und neue Nachdenken über das sogenannte Communing, das heißt die Community und das Gemeinwirtschaften, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und da muss man jetzt nicht immer gleich an Sozialismus denken, sondern man muss sich ganz solide mal das Reifeisen Genossenschaftswesen, wie man quasi landwirtschaftliche Prozesse organisiert hat, und das auf die Stadt übertragen. Wir müssen das Genossenschaftswesen digitalisieren, neu denken und auch in Betriebskategorien denken. Und das, glaube ich, ist ein neuer Punkt. Und das, ich sehe diese Wende, die wir jetzt gerade haben mit der neuen Koalition und dieser Aufbruch, wo man einfach die Dinge zusammen denkt und auch ein bisschen Gräben zuschüttet. Denn ich habe in den ganzen 20 Jahren habe ich gelernt, dass auch mein eigenes Schwarz-Weiß-Denken, die bösen Investoren und das böse Kapital und die träge Stadt und quasi aus meine Überforderung und meine total Wünsche habe ich ein bisschen zurückgenommen und bin viel bescheidener geworden und agiler. Und kann damit jetzt auch besser reagieren auf bestimmte Dinge und auch mal zugeben, dass es auch andere Lösungswege gibt. Nur ungeduldig, das sind wir immer noch. Alles muss schneller gehen und das hoffe ich, dass diese Geschwindigkeit, die jetzt auch die Klimawende von uns verlangt und die Anforderungen, dass die auch zu einem mehr Ausprobieren und mehr möglich machen mit weniger Mitteln,
Viele deiner Projekte entstehen eben dadurch, dass du dein Ohr in einer Community hast, in einem Stadtviertel, in einem Quartier oder in einer Künstlerinnengruppe und da auch wieder der Bogen zu den Kreativtechniken. Das heißt, du hast dein Ohr dort, weil du eben ganz viele Fragen stellst und dieses Informelle auch nach vorne trägst und dadurch ja auch was über Befindlichkeiten oder über Bedarfe und Wünsche erfährst. Ne? Das ist also wieder dieses berühmte von unten nach oben Prinzip und nicht andersherum. Wie ist das mit diesen Fragetechniken? Also du hast ja vorhin auch gesagt, du lässt auch manchmal diesen offiziellen Fragebogen beiseite, sondern hörst den Leuten zu und aus der einen Frage ergibt sich die andere.
Ja, also ich glaube, es ist so, dass deshalb auch wieder, ich selbst bin ein eher intuitiver Typ und nicht so strukturiert, das gebe ich ganz offen zu und habe immer andere Partner dabei gehabt. Auch während der ganzen UNN-Zeit habe ich immer mich gefreut, dass ich Teil von Teams sein konnte und dass bestimmte Schwächen, wo ich nicht stark bin, dass sich da jemand zu meiner Seite gestellt hat und dass man gemeinsam das dann hinbekommen hat. Und das erlebe ich jetzt seit 4 Jahren schon fast wie in einem Rausch bei diesen ganzen Projekten mit dem Gröninger Hof, mit der Verkehrsbrühe. Das ist, wenn wir mehr Leute aktivieren und auch mehr Leute bereit sind, und das erlebe ich, es werden immer mehr, die sagen, jetzt mache ich es. Ich fange jetzt mal an. Wir machen das jetzt mal. Also wenn man früher immer fragen musste, Papa Staat, Mama Staat, komm, bezahl das, fangen die Leute jetzt an, selbstständig Zeit zu investieren in bestimmte Dinge. Und die Stadt, da tut sich jetzt auch was. Die Stadt ist bereit und weiß auch, wenn sie jetzt in einem Gebiet was macht und eine Volksbefragung loslöst, einen Volksentscheid, Bürgerbegehren, dann kostet das bestimmt immer zwischen 100 und 300.000 Euro. Und wenn jetzt die Erkenntnis kommt, lieber mit 30.000 bis 70.000 eine sich Mühe gebende, bildende Initiative zu unterstützen und ihr dabei zu helfen, dass sie sich organisieren kann, ist viel besser, als sich das zu leisten. Und dann am Ende läuft es ja bei einem Bürgerentscheid immer auf eine Ja-Nein-Frage hinaus. Und da haben wir nicht so viel Glück gehabt. Die waren teuer und es gab immer viele unglückliche Leute, gerade wenn die knapp abgehen, so wie bei, was weiß ich, bei der Olympiageschichte. Das war ja gar nicht so. Da war immer noch mindestens 1/3 oder 40% waren unglücklich und 60 gehen dann so als scheinbare Sieger vom Platz. Da waren bestimmte Dinge, die, da muss man mal gucken, dass man da andere Form findet. Und ich glaube, dass ich Verwaltung und Politik gerade so erlebe, dass da Bereitschaft ist, die schlauen Bürger, die raumschlauen Bürger, also sich raumschlau machenden Bürger auch finanziell zu unterstützen, damit sie Initiativen besser machen können und zu einem Ziel führen. Wenn dann noch die neue Idee der gelosten Bürgerräte kommt, dass also auch Bürgerräte quasi überforderte PolitikerInnen über ersetzen oder ergänzen, dann hätten wir eigentlich eine gute Möglichkeit gefunden, in die Zukunft zu gehen. Und ich gebe auch noch einen kurzen Ausblick. Ich bin total begeistert von diesen Demokratie-Ideen, die Marina Weißband mit ihrem Verein in die Schulen gebracht hat, weil das hörte sich immer so abstrakt an. Marina Weißband ist diese Piratenpartei, Frau, die dann irgendwann durch die Institutionen marschiert, jetzt eben diese Demokratiebewegung von unten loslöst. Und ich merke, also deshalb sage ich mal, dass jetzt die nachwachsenden Generationen, dass die Kinder schon wie selbstverständlich in diese neuen Rollen reinwachsen. Jetzt muss ich noch mit 50-jährigen Arbeitskollegen, Architekten, die dann immer sagen, Mensch, Wolf, jetzt haben wir unser ganzes Leben gut verdient und gearbeitet, jetzt machen wir auch mal was ehrenamtlich mit dir zusammen. Und die machen das, weil sie am Ende oder 2/3 ihrer Karriere merken, Geld ist nicht alles und wir müssen das Wissen auch nochmal anders einsetzen. Und dann die Kinder, die jetzt und Jugendlichen, die nachwachsen mit viel besseren Skills als wir. Also ich sehe, dass wir jedenfalls sehr, sehr gut gerüstet sind für das, was auf uns zukommt.
Na, das ist doch ein schönes Schlusswort und auch nochmal ein Plädoyer für zündende, ko-kreative Netzwerke und was aus dieser diversen und vielfältigen Zusammensetzung alles entstehen kann. Ne? Und auch Genossenschaftsidee, gemeinsam sind wir stark und jeder bringt das eben ein, was er am besten kann. Und dann kann man auch optimistisch in die Zukunft schauen. Ja. Vielen Dank, Rolf, für deine vielschichtigen Einblicke zum Thema Stadtentwicklung und kreative Methoden zur Beteiligung und Einbindung verschiedenster Kräfte in der Stadt. Das war Rolf Kellner, Stadtplaner, Architekt und Geschäftsführer des Hamburger Planungsbüros über Normal Null. Weiterhin gutes Gelingen bei deinem Projekt.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön.